So, wow, schön euch zu sehen heute Morgen. Ich schaffe mir gerade mal noch kurz ein bisschen Platz. Ich weiß nicht, irgendwann komme ich mit so einem Einkaufskorb auf die Bühne. Predigen ist ganz schön kompliziert, man braucht eine ganze Menge Ausrüstung oftmals. So, jetzt sollte aber, glaube ich, alles dann gleich funktionieren hier. So, perfekt. Ja, schön euch zu sehen, schön hier zu sein. Als wir den Termin im Sommer ausgemacht haben, dachte ich natürlich, dass es heute hier anders aussieht als jetzt in der momentanen Zeit. Aber hey, was für ein Vorrecht, dass wir uns trotzdem hier treffen können, dass wir hier einen Gottesdienst feiern dürfen. Dafür bin ich sowas von dankbar, weil es gibt auch viele Dinge, die jetzt ja nicht mehr funktionieren, wie wir alle wissen. Gottesdienst funktioniert trotzdem und das ist eine tolle Sache und was ganz Wertvolles auch. Von daher ganz, ganz liebe Grüße aus Leonberg, aus unserer Gemeinde dort. Die sind jetzt in 2 Minuten im Online-Gottesdienst hoffentlich, irgendwo auf YouTube. Aber das verschafft mir hier die Möglichkeit, hier bei euch zu sein und hier mit dabei zu sein. Und das ist ein ganz, ganz großes Vorrecht. Und Beate hat es ja gerade schon gesagt, uns verbindet da auch schon eine ganz lange Geschichte. Und wir sind sehr, sehr dankbar für diese Freundschaft auch, die uns da zusammenhält. Von daher, wow, wir glauben, dass wir gut durch diese Krise durchkommen und man sieht es ja auch schon, ihr seid da schwer voll mit dabei. Ich denke, auch da dürfen wir voller Hoffnung sein, auch wenn vielleicht noch die nächsten Wochen nicht ganz so einfach werden. Aber so insgesamt gesehen, denke ich, es kommen Zeiten und die werden dann auch besser. So, ich habe ein Thema mitgebracht heute Morgen, das mich schon seit längerem beschäftigt, seit Anfang des Jahres noch ein Stück mehr, als ich bei uns in der Stadt in der Evangelischen Allianz noch mehr Verantwortung übernommen habe. Und irgendwie dachte ich so, hey, das ist das, was ich auch hier mit reinbringe, was ich euch hier mitgeben will. Wir waren vor ein paar Wochen in Norddeutschland, ging gerade noch so auf Verwandtschaftsbesuch. Und da ist mir das auch nochmal neu wichtig geworden, dieses Thema. Und ich dachte, wenn man so über diese Krise nachdenkt, es gibt ja so vieles, was irgendwie nicht funktioniert, was schlecht läuft, was besser sein könnte und. So viele Einschränkungen oder auch nicht, je nachdem. Aber es gibt ja auch positive Dinge, die durch diese Krise irgendwie nach vorne kommen, die auch geschehen. Und ich habe gedacht, ich bringe mal einen Punkt heute Morgen mit, den ich extrem positiv erlebe in dieser Krise, nämlich dieses Thema Einheit. Perfekt, ihr sitzt schon hier hinter mir. Und diese Frage, was hält uns denn zusammen? Ich weiß nicht, wie es euch dort so geht. Also ich erlebe da unheimlich viel positive Dinge in diese Richtung, auch zwischen Kirchen, innerhalb von Kirchen. Das ist ein ganz großer Segen, der da auch entsteht. Und Dinge, die vielleicht so nie möglich gewesen wären davor, ohne diese Krise, mal ein bisschen provokativ gesagt. Ja, lasst uns mal den Text lesen aus dem 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Die will ich mit euch mal ein bisschen genauer anschauen. Und dort steht Folgendes. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Kommt uns bekannt vor vermutlich. Wenn wir dann weiterlesen ab Vers 5. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Kommt uns möglicherweise bekannt vor, diese Geschichte. Sie ist ja eine der bekannteren auch in der ganzen Bibel, der sogenannte Turmbau zu Babel. Wenn man sich die Geschichte hier durchliest, stellt man fest, es geht eigentlich gar nicht nur um den Turm, genau genommen. Da geht es vor allem auch ganz stark um die Stadt, die gebaut haben. Und dann sehen wir hier natürlich ein extrem ambitioniertes Bauprojekt, richtig? Hey, bis an den Himmel wollten sie kommen. Wow, ich weiß nicht, aber Baugenehmigungen gab es damals wahrscheinlich noch nicht, sonst wäre das vielleicht komplizierter geworden. Aber die hatten große Pläne und sie hatten eigentlich auch ein sinnvolles Ziel, wenn man sich das so anschaut, oder? Die haben gedacht, hey, wir brauchen irgendwas, was uns zusammenhält. Sonst verteilen wir uns hier auf diesem ganzen Planeten, wir finden uns nicht mehr, wir haben keinen Kontakt mehr. Wir müssen doch irgendwie schauen, wie wir hier zusammenbleiben. Ist doch eigentlich nicht die schlechteste Idee. Und ihre Idee war dann eben, dieses monumentale Bauprojekt zu starten. Und manchmal sind so Bauprojekte ja auch durchaus förderlich für Einheit, richtig? Wenn ich so an unsere Gemeinde denke und unsere Umbauphase in unseren Räumen, oder ihr wart hier ja auch schon schwer aktiv, das schweißt ja durchaus auch zusammen. Das ist ja gar nicht schlecht eigentlich. Und dann ist es doch so eine humorvolle Seite, die auch noch in diesem Text vorkommt. Die Menschen bestrebt danach, bis zum Himmel zu bauen. Und was macht Gott? Der muss erstmal runterkommen auf die Erde, um überhaupt die Baustelle zu sehen. Wenn man sich das so überlegt, das ist was für eine Größe Gottes, die da auch drin steckt. Und wenn man diesen Text so anschaut, kann man sich ja die Frage stellen, was war denn jetzt eigentlich das Problem an diesem Bauprojekt? Ich meine, mit Bauprojekten und Problemen, da haben wir hier ja hierzulande ja eine Menge Erfahrung und eine Menge Ideen auch. Ich habe mal eine Weile im Tiefbauamt in Stuttgart gearbeitet und da hatten wir auch so manche Probleme mit manchen Bahnhöfen und anderen Dingen, aber ihr kennt die Thematik. Aber was war denn hier jetzt eigentlich das Problem? Sind die Kosten explodiert? Wir wissen es nicht. Gibt's Ideen? Was lief denn da schief an diesem Bauprojekt? Brandschutz, ja, das wäre der Klassiker jetzt natürlich. Gab es irgendwelche Käfer im benachbarten Park, die umgesiedelt werden mussten? Wir wissen es auch nicht so genau. Was war denn das Problem an der Geschichte? Natürlich, wir sehen im Text irgendwie, da gab es so eine gewisse Überheblichkeit, so, hey, wir wollen hier bis zum Himmel kommen. Das könnte ja auch so diesen Anspruch mit reinbringen, hey, wir wollen da Gott irgendwie nahe kommen oder auf eine gleiche Ebene kommen oder was auch immer. Wer weiß. Und doch, wenn man den Text normalerweise so liest, denkt man eigentlich, naja, also diese Zerstreuung, das war ja irgendwie dann schon so der Fluch Gottes, der dann über sie kam letztendlich. Hey, da wurden sie irgendwie, mussten sie sich doch verteilen, sie haben sich nicht mehr verstanden, was für ein Desaster. Damit kämpfen wir bis heute, würden vielleicht manche sagen. Wie einfach muss es damals gewesen sein? Und wenn man sich den Text dann aber doch anschaut und auch im Kontext, dann ist es vielleicht doch eine andere Aussage, die da noch mit drin steckt. Schauen wir uns mal ein bisschen so das Außenrum an. Ganz am Anfang, Adam und Eva, 1. Mose 1, Vers 28, da gibt Gott den ersten Menschen einen Auftrag. Seid fruchtbar, füllt die Erde. Füllt die Erde, könnte man doch auch so verstehen, hey, verteilt euch. Das heißt ja auch, macht euch die Erde untertan, nutzt das alles, was hier ist. Bebaut und bewahrt das Ganze. Das war ja dieser erste Auftrag an die Menschen. Interessant. Dann lesen wir im Kapitel 10, direkt vor diesen Versen hier, da lesen wir von 70 Nationen mit eigenen Sprachen. Davor schon, im Kapitel vorher, wenn man sich's genau anschaut. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt hier so ein nachträglicher Einschub irgendwie ist oder zeitlich anders, eigentlich vor dieses Kapitel 10 gehört oder auch nicht. Oder ob es vielleicht die doch schon mehrere Sprachen gab, was aber dem Anfang von unserem Text hier widersprechen würde. Da kann man eine schöne Diskussion aufmachen, die aber nicht so richtig weiterhilft. Aber interessant ist, auch da gab es schon viele verschiedene Nationen. Und offensichtlich war das damals gar nicht schlecht. Dann lesen wir in Kapitel 10 von einem Mann namens Nimrod, dem Gründer Babylons. Und er war der erste, könnte man sagen, gewaltsame Herrscher auf diesem Planeten, der ein Königreich baute. Und man könnte ihm unterstellen, dass der vielleicht so die Bauleitung war bei diesem Thema und bei unseren Versen. Man weiß es nicht genau, aber es könnte gut möglich sein. Und dann natürlich dieses Babylon. Die wollten sich dort selber einen Namen machen. Im Kapitel danach geht's auf einmal um den Abraham und darum, dass Gott zu ihm sagt, ich werde deinen Namen groß machen. Auch eine interessante Parallele so zu dem Ganzen, beziehungsweise ein interessanter Gegensatz, der da drin steckt. Und dann sagt Gott zu Abraham, hey, geh in dieses Land, das ich dir zeigen werde. Auch hier wieder so der Gedanke, vielleicht geht's doch um eine gewisse Vielfalt und um eine gewisse Verteilung. Wir lesen weiter im Neuen Testament in Apostelgeschichte 2, da ist das jüdische Fest Shavuot, das wir unter Pfingsten kennen in der christlichen Version. Und dort sind Juden aus allen Nationen dabei an diesem Tag in Jerusalem. Dann fällt der Heilige Geist auf die Jünger von Jesus. Und auf einmal hören all die internationalen Besucher dieses Festes, hören die Jünger in ihren eigenen Sprachen reden. Ein echtes Wunder, was dort geschieht. Interessant ist doch auch hier an der Stelle, dass Gott nicht irgendwie eine Sprache nimmt und dafür sorgt, dass die auf einmal alle verstehen, sondern es sind viele Sprachen. Auch hier wieder. In der Offenbarung sehen wir das Gleiche nochmal, Offenbarung 7, die große Volksmenge vor dem Thron Gottes. Und dann heißt es dort in Vers 9, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und so weiter. Also auch hier wieder unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Sprachen. Und es könnte einen auf die Idee bringen, dass Gott diese Vielfalt ja gar nicht aufhebt. Und dass das, was wir vielleicht so schnell als Fluch sehen in diesem 1. Mose 11, dass es ja vielleicht gar keiner war, sondern dass das letztendlich eigentlich ein Segen war. Dadurch, dass so viel Vielfalt auf diesem Planeten entstanden ist. Und wir merken schon, die Geschichte ist total herausfordernd. Auf einmal liest nämlich die Geschichte uns. Was verstehen wir denn nämlich unter Einheit? Ist es eher die Einheitlichkeit, dass wir sagen, hey, es wäre doch viel besser gewesen, wenn sich alle verstehen würden und alle zusammen, alle in einem Projekt? Oder ist es doch eher die Vielfalt nachher? Dieses ganz Unterschiedliche, das natürlich die Frage aufwirft, was uns denn dann eigentlich zusammenhält. Da kommen wir gleich dazu. Aber statt die Erde zu bereichern und zu füllen, suchten die Menschen hier möglicherweise eher die Einheitlichkeit, um den Himmel zu stürmen. Und das war offensichtlich die falsche Richtung. Und da könnte man sich jetzt natürlich fragen, wenn man auch in die Bibel reinschaut, naja, Vielfalt, das ist ein schöner Gedanke irgendwo, aber gab es da nicht auch noch andere Stellen, die doch auch sagen, dass es ja auch eine gewisse Einheitlichkeit geben soll? Ganz so ist es ja dann doch nicht. Da sagt der Paulus einiges dazu im Epheserbrief in Kapitel 4. Könnt ihr in Ruhe zu Hause mal nachlesen, lesen wir jetzt nicht komplett, einfach auch aus Zeitgründen. Aber da ist ein ganz spannendes Kapitel über Einheit drin. Und das sind eigentlich zwei Hälften, dieses Kapitel. Die erste Hälfte, da kommen diese bekannten Verse von Paulus, ein Herr, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Glaube, eine Taufe und so weiter und so fort. Und da merken wir, es gibt doch eine gewisse Einheitlichkeit. Ja, beim Thema eine Taufe wird es dann ziemlich herausfordernd an den Punkten, was auch immer genau damit gemeint ist mit der einen Taufe. Kann man ja verschieden verstehen. Aber da kommt unsere Einheit dann doch ganz schnell schon an die Grenzen heutzutage. Aber wir merken, es gibt doch eine gewisse Einheitlichkeit. Also Einheit muss auch Grenzen haben. Es ist nicht nur die grenzenlose Vielfalt, sondern es gibt schon auch einen Kern des Ganzen. Interessant ist aber gerade in dem Kapitel, dass in den Versen danach dann nämlich wieder die Idee von Vielfalt reinkommt. Da geht es dann nämlich um einen fünffältigen Dienst, um unterschiedliche Gaben und unterschiedliche Berufungen in der Gemeinde. Also auch hier braucht es offensichtlich die Vielfalt, um den Auftrag zu erfüllen. Interessante Idee. Wie sieht es für uns heute aus, wenn wir uns so überlegen, Bauprojekte hatten wir schon, aber abgesehen von den ganzen Bauprojekten, was hält uns eigentlich zusammen? Und vielleicht haben wir auch in diesen Zeiten festgestellt, dass es manche Dinge gab, die uns doch nicht so zusammengehalten haben. Wo wir vielleicht vor diesem ganzen Pandemie-Dings gedacht haben, naja, das ist doch alles wunderbar und es passt doch alles. Und auf einmal kommen so Dinge rein, wo du merkst, da wird es dann doch ganz schön schwierig. Ich hätte ja nie gedacht, wie viel man über solche Masken diskutieren kann. Vielleicht kennt ihr das auch, aber ich habe gedacht, das ist völlig wahnsinnig, was da zum Teil abläuft an manchen Ecken. Was für Diskussionen wir da haben und allein wie viel Zeit wir da reinstecken in die Auslegung diverser Verordnungen und so. Manchmal frage ich mich ehrlich, so unter der Woche lege ich gerade mehr die Verordnungen aus oder die Bibel, aber je nachdem. Das ist ja in der Wissenschaft an sich schon fast geworden oft. Und doch ist es irgendwo notwendig und sinnvoll, absolut. Aber die Frage ist, was hält uns denn zusammen? Wie sieht denn unsere Stadt und unser Turm aus? Wie sehen die Dinge aus, von denen wir glauben, dass sie uns in Einheit bringen? Da gibt es natürlich auch viele Ideen. Vielleicht ist es manchmal so der kleinste gemeinsame Nenner, dass man irgendwie sagt, da gibt es so einen Punkt, an dem sehen wir das alles gleich und der muss uns dann irgendwie zusammenhalten. Ja, das funktioniert meistens nicht, das kennt ihr alle zu gut. Oder die Idee, das war schon immer so. Wir wissen zwar nicht warum, aber irgendwie, da gibt's eine Gemeinde in Leonberg und die gehört irgendwie zu uns auch. Die haben den gleichen Namen, komischerweise, aber irgendwie gehört es doch zusammen. Das war halt schon immer so. Wäre ja auch eine Idee. Aber auch die greift, glaube ich, ziemlich kurz. Oder natürlich die Idee, die Leute wie ich am liebsten promoten, die reine Lehre. Klar, die Dogmatik am Schluss. Zu sagen, hey, wenn wir inhaltlich total übereinstimmen, dann haben wir doch eine echte Einheit. Aber da könnte man manche Fragezeichen haben. Das Problem ist auch, es ist eine sehr theoretische Idee. Normalerweise haben wir den Zustand nirgends. Und wenn wir uns unterhalten würden, würden wir sicher auch feststellen, dass es immer noch kleine Unterschiede überall gibt. Und das ist gut und normal. Oder das Thema Gemeinschaft. Das soll uns doch absolut zusammenhalten. Gemeinde als eine Familie, richtig? Nur ging es euch wahrscheinlich ähnlich wie uns, dass wir mit der Zeit bemerkt haben in diesen letzten Monaten, aus der einen Familie, die ist schön und gut, aber wir kriegen die gar nicht mehr zusammen, ganz praktisch gesehen. Und der Kontakt reißt doch recht schnell ab an manchen Stellen. Und es ist so gar nicht so einfach, diese eine Familie zusammenzuhalten. Das funktioniert gar nicht so einfach in diesen Zeiten. Also scheinbar reicht das alleine irgendwie auch nicht ganz aus. Oder man könnte sagen, der eine YouTube-Prediger. Wenn wir alle das glauben, was der sagt, dann funktioniert das hier mit der Einheit. Wenn wir alle zu seinem Fanclub gehören oder wie auch immer. Nichts gegen YouTube-Predigten, wir machen da selber gerade manches. Aber das alleine bringt es auch nicht. Und diese Dinge, die unterdrücken ja oft eher auch eine gewisse Vielfalt oder sorgen einfach nur für oberflächliche Einheit. Und wir sehen schon an dieser Geschichte aus 1. Mose 11, entscheidend ist, was nachher im Zentrum steht. Entscheidend ist, was nachher im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, es gibt so drei Dinge, die Gott unheimlich wichtig sind. Drei Projekte, drei Themen, drei Aufträge, wie man es immer nennen will. Und die sind was ganz, ganz Wichtiges. Und lasst uns da mal noch einen Moment reinschauen heute Morgen. Das mal hier mitgebracht als Folie. Ich glaube, das erste Projekt, wo Gott total am Herzen liegt, das ist so diese Wiederherstellung Israels. Oder überhaupt dieses ganze Thema Israel auch. Wir finden da in Jesaja 2 manches dazu. Ich habe einfach mal so die ein oder andere Bibelstelle dahinter geschrieben. Da gäbe es natürlich noch so manche anderen. Wenn wir uns mal das so kurz überlegen, was bedeutet denn das praktisch für uns, dieses Thema? Ich meine, ihr habt hier vorne ja schon auf dem Kreuz so manches in die Richtung stehen. Und wir wissen, dass euch das auch unheimlich intensiv beschäftigt und dass ihr auch manche hier in der Gemeinde habt, die da ganz stark damit beschäftigt sind. Und das ist ein ganz großer Segen auch. Aber was heißt denn das jetzt praktisch für uns? Wenn man das jetzt so aus einer einheitlichen Perspektive versteht und denkt, Einheit bei diesem Thema, die hat eher mit Einheitlichkeit zu tun, dann haben wir ungefähr das, was schon die erste Gemeinde betroffen hat. Da gab es innerhalb kürzester Zeit nach Jesus schon die ersten Streitereien. Ja, vielleicht ist das normal in Gemeinden manchmal, denke ich so, je nachdem. Aber jedenfalls, da gab es schon den ersten Streit, weil die große Frage war, jetzt waren die am Anfang ja alle jüdisch in der ersten Gemeinde, inklusive Jesus übrigens. Und was ist dann passiert? Dann haben sich auf einmal Leute zu Jesus bekehrt, die waren gar nicht jüdisch, die hatten gar keinen jüdischen Hintergrund. Und dann ging die große Diskussion los. Müssten die jetzt jüdisch werden? Müssten die sich beschneiden lassen? Müssten die sich an die ganzen Reinheitsgebote halten? Was gilt denn da jetzt für wen? Und dann sind so Dinge wie der Galaterbrief und andere Geschichten entstanden. Und wir merken quer durchs Neue Testament durch, dass es da richtige Diskussionen gab an der Stelle. Bis hin in die Offenbarung rein. Und mittlerweile für uns heute ist es eine ziemlich abstrakte Diskussion. Für uns ist die Frage ja meistens eine ganz andere heute. Für uns stellt sich oft eher die Frage, was haben wir als Christen eigentlich überhaupt noch mit dem Jüdischen zu tun, richtig? Da ist ja gar nicht mehr viel übrig geblieben, so über die Jahrhunderte gesehen, durch die Kirchengeschichte durch. Und das Problem hat sich ja fortgesetzt von dieser Spaltung, die da letztendlich reinkam. Weil wenn man so unseren Glauben heute anschaut, wie oft lebt denn unser Glaube aus Abgrenzung zum Jüdischen? Immer so ein paar Schlagsätze mitgebracht. So diese Idee, wir leben im neuen Bund, die Juden im alten. Das ist eigentlich komplett falsch. Manches ist nicht ganz falsch, aber der Grundsatz ist absolut falsch. Weil wir reden ja eigentlich über den gleichen Bund. Man müsste eher sagen, der neue Bund ist eine Aktualisierung von dem alten. Das sind die gleichen Adressaten. Auch der neue Bund ist ja in erster Linie für Israel. Das sind die gleichen Regeln im Endeffekt. Nur die Umsetzung hat sich ein Stück weit verändert durch Jesus. Das ist natürlich absolut richtig. Aber vielleicht könnte man es eher als ein Update verstehen. Das alte wurde ja auch nicht abgeschafft. Oder die Idee, wir haben die Freiheit, die Juden das Gesetz. Auch ein ganz beliebtes Ding. Stimmt aber auch genauso wenig. Die Frage ist ja immer, von was haben wir denn die Freiheit? Von was eigentlich? Von den 10 Geboten? Wohl kaum. Sondern wir haben ja die Freiheit von dem, was passiert, wenn wir uns nicht ans Gesetz halten, wenn wir nämlich in Sünde leben. Und davon hat uns Jesus tatsächlich frei gemacht, von der Verdammnis, die uns dann eigentlich erwarten würde, und von der Macht der Sünde. Davon hat er uns tatsächlich befreit, und das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Aber auch hier merken wir, wie schnell so diese komische Gegensätze und diese Abgrenzung da reinkommt in das Thema. Oder die Idee, wir vertrauen auf Gnade, Juden glauben ja an Werke. Als ob die Gnade erst durch Jesus gekommen wäre. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist ja, und wie war Gott dann vorher? Ohne Gnade? Gut, das könnte man durch manche Passagen im Alten Testament vielleicht sogar stützen, diese Idee. Wenn man sie vielleicht falsch liest, würde ich sagen. Da gibt es tatsächlich ein paar Herausforderungen. Aber trotzdem sehen wir quer durch die ganze Bibel, dass Gott schon immer gnädig war. Dass es keine neue Idee ist. Und es kam auch nicht erst durch Jesus. Natürlich kam dadurch Jesus auch einiges in die Richtung, aber eben nicht nur. Und auch da merken wir, da ist oft so eine Abgrenzung drin, die es eigentlich nicht bräuchte. Und abgesehen davon, Juden glauben auch an einen gnädigen Gott. Kann man rausfinden, wenn man sich mit ihnen unterhält. Im allermeisten Fall ist es ähnlich wie bei uns auch. Natürlich ohne Jesus in dem Sinn noch ein Stückchen anders. Aber doch geht es letztendlich auch um die Gnade Gottes. Oder die Idee, Jesus lädt alle ein und das Judentum grenzt alle aus. Mal ein bisschen überspitzt gesagt. Das ist ja auch was man so schnell mit reinliest und denkt, die Nächstenliebe, das ist eine christliche Erfindung. Aber eigentlich haben wir das auch nur übernommen. Das kann man schon im 3. Mose nachlesen, die Idee mit der Nächstenliebe. Die ist nicht neu. Das ist was, wo wir Wurzeln haben, ganz tief auch im Jüdischen drin. Oder auch diese ganze Idee, sich um Arme, um Einsame, um Notleidende zu kümmern. Das ist ja auch nicht erst eine christliche Idee gewesen. Das sehen wir auch schon im Alten Testament an ganz, ganz vielen Stellen und dort auch ganz zentral. Was machen wir dann damit? Ich meine, klar, wir sehen im Neuen Testament, Jesus kritisiert da manche Personen, die genau das nicht gemacht haben, obwohl sie es eigentlich besser hätten wissen können. Stichwort barmherziger Samariter und so. Da steckt da ganz viel drin in dieser Geschichte. Aber wie könnte denn jetzt hier Einheit aussehen mit diesem Auftrag Gottes für uns auch heute? Einheit auch in einer gewissen Vielfalt natürlich. Es geht ja nicht darum, dass alles gleich ist nachher und dass wir als Christen tatsächlich irgendwie jüdisch leben. Ich glaube nicht, dass das der Plan ist, so wie ich den Paulus verstehe, sondern wir sollen schon so leben und uns an ein paar Dinge halten, aber der Rest, es geht dann natürlich darum, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Deshalb leben wir ohne Beschneidungen, ohne Reinheitsgebote und mit Schweineschnitzel oder was auch immer. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir da unbedingt auch festhalten müssen. Aber trotzdem ist ja die Frage, wie kann denn da Einheit in Vielfalt aussehen? Ich glaube, es fängt damit an, dass wir in Kontakt kommen, wie meistens. Wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, gerade bei dem Thema, dann stellt man fest, dass die meisten von den Leuten aus der Kirchengeschichte, die, sagen wir mal, ein echtes Problem mit diesem Thema hatten, könnte man Martin Luther aufzählen, Augustinus und noch ein paar andere, die meisten von denen, die hatten eigentlich kaum Kontakt zu Juden oder zum Jüdischen. Auch ein Martin Luther fast nicht. Er hatte irgendeinen entfernten Brieffreund oder so. Den hat er mindestens als Freund wenigstens bezeichnet. Und dann weiß man von einem einzigen Treffen in seiner ganzen Lebenszeit mit ein paar Rabbinern, das irgendwie nicht wirklich gut lief. Da haben sie sich wohl eher gestritten, als dass es Sinn gemacht hat. Und mehr war da nicht. Ein Augustinus, der auch die übelsten Sachen über die Juden geschrieben hat, als großer Kirchenvater, der so für Nächstenliebe und für alles Mögliche war, der war selber nicht ein einziges Mal in Israel. Der hatte eigentlich überhaupt keinen Bezug zum ganzen Thema. Also auch da merken wir, da fehlt was verloren gegangen. Vielleicht haben wir Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen mit dem Thema oder uns mindestens damit zu beschäftigen, uns damit auseinanderzusetzen. Und meine Frau Kerin und ich, wir hatten vor einigen Jahren noch, würde ich sagen, also ich mindestens, sie noch mehr, aber wir hatten da nicht viel Bezug zu dem Thema. Das hat sich dann geändert, nachdem wir damals, haben wir uns noch nicht mal gekannt, waren unabhängig voneinander in 2013 in Israel, ein paar Wochen versetzt. Das haben wir dann erst später rausgefunden, nachdem wir uns kennengelernt haben. Und das hat für uns dann viel verändert. Und sie hat damals angefangen, für eine jüdische Firma zu arbeiten. Und es hat es uns natürlich einfach gemacht, mit dem Thema in Kontakt zu kommen. Und da sind bis heute noch so einige Beziehungen daraus entstanden und Freundschaften, die uns da verbinden. Und ich glaube, das ist das, was nachher einen Unterschied macht bei diesem Thema. Dann wird's lebendig und dann merken wir, wie sich unser Bibellesen verändert. Dann merken wir, wie sich unser Glaube verändert. Und ehrlich gesagt, das ist das, was mein Glaube die letzten Jahre massiv lebendiger gemacht hat, als das, was vielleicht vorher lief. Kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist so einer von diesen Aufträgen. Dann haben wir natürlich nochmal zwei hier drin. Das Schlagwort Gemeinde oder Wiederherstellung der Gemeinde. Könnte man auch sagen, das ist nicht manchmal für Pastoren ein Thema zum Verzweifeln. Wo du denkst, meine Güte, was müssten wir nicht noch alles tun? Was könnte nicht alles noch besser laufen? Was müsste man nicht noch alles verändern? Und. Wo dürfte noch viel, viel mehr wachsen und so? Ja, und doch sind wir alle auf dem Weg zusammen, richtig? Und es ist gut so. Und ich bin auch überzeugt davon, wir sind die richtige Richtung unterwegs. Da wird im Epheserbrief in Kapitel 5 wird die Gemeinde als eine makellose Braut beschrieben. Was natürlich auch heißt, in absoluter Einheit irgendwo. Und doch ist es so, dass wir da manchmal ziemlich am Kämpfen sind. Seit ich da auch übergemeindlich ein bisschen mehr engagiert bin bei uns in der Stadt, fällt mir das wahrscheinlich noch mehr auf als vorher. Man ist so schnell drin, die Unterschiede zu sehen, auch zwischen einzelnen Kirchen. Wir sind manchmal so gut drin, die Fehler der anderen zu finden und übersehen die eigenen, die manchmal noch viel größer sind. Und manchmal denke ich, das ist so ein Problem, wo kommt das eigentlich her? Auch gerade bei uns in den Freikirchen, wenn wir darüber nachdenken, ist das ein echtes Thema. Warum kriegen wir das so wenig hin, diese Einheit zu leben? Und irgendwie haben wir so zurückgedacht und auch in unsere eigene Gemeinde und mal überlegt, wie kam das eigentlich, als wir damals angefangen haben? Ein Teil von uns ist aus der Landeskirche rausgegangen, unter, sagen wir mal, relativ schwierigen Umständen. Man hat eine eigene Gemeinde gestartet. Manche waren dabei, die heute hier sind. Ich habe damals noch nicht ganz so viel mitgekriegt, aber manches trotzdem. Aber wie war das damals eigentlich? Und ich glaube, viele von unseren Freikirchen sind doch so entstanden, dass man sich gesagt hat, da gibt's Dinge, die passen nicht mehr zusammen. Da gibt's Dinge, wo wir unseren Glauben irgendwie anders leben wollen, wo man vielleicht eine andere Erkenntnis auch hatte. Und die Folge davon war, dass man sich doch letztendlich abgegrenzt hat. Und ich sage das jetzt gar nicht mal negativ. Ich glaube, das war einfach so und für die Zeit damals war das sicher auch sinnvoll in einer gewissen Weise. Keine Frage. Aber so das Modell Freikirche war ja ganz oft immer das Gegenmodell zu den großen Kirchen. Richtig? Vielleicht ist euch das auch schon so gegangen. Ich habe mich da selber schon oft dabei ertappt, dass wenn neue Leute da sind und ich ihnen erkläre, was unsere Gemeinde eigentlich ist und was die macht und wofür die steht, man ist unheimlich schnell dabei, diesen Gegensatz zu finden und zu sagen, ja, dieses Thema ist bei uns aber anders als in den und den Kirchen. Bei uns gibt's keine Kirchensteuer oder was auch immer. Kommt euch das bekannt vor manchmal? Ich ertappe mich da immer wieder dabei in manchen Gesprächen, wo ich denke, nee, eigentlich, das ist doch eigentlich gar nicht sinnvoll. Darum geht's uns doch eigentlich auch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum, in welchem Gegensatz wir zu den anderen stehen und was die anderen machen oder auch nicht machen. Darum geht's doch eigentlich überhaupt nicht. Es geht doch um das, was wir machen. Das wäre doch eigentlich der entscheidende Punkt. Und vielleicht ist es einfach historisch manchmal so eingesickert, dass wir da in diesem Abgrenzungsmodus drin sind in unseren Freikirchen. Aber ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir das umstellen an dem Punkt. Was wir heute brauchen, und ich höre das auch von ganz vielen Kollegen, auch aus den Landeskirchen, ganz, ganz stark. Ich hatte erst neulich ein interessantes Gespräch dazu, wo wir beide uns hinterher festgelegt haben und gesagt haben, wir werden in dieser Stadt hier zusammenarbeiten. Und was es jetzt braucht, ist nicht, dass die einen von oben runter auf die anderen gucken und sagen, oh je, die Freikirchen, und die anderen in den Freikirchen sagen, oh je, die etablierten Kirchen, die meinen es doch alle nicht richtig ernst. Das ist nicht mehr das Thema heute. Man kann über Inhalte streiten und das muss man sicher auch an manchen Punkten, ganz klar. Das heißt nicht, dass man alles gleich macht. Hatten wir gerade schon. Einheit in Vielfalt, wenn dann. Aber ich glaube, da ist so wichtig, dass wir da in eine Einheit reinkommen. Und gerade an dem Punkt sehe ich unheimlich viel, was im Moment auch passiert. Man kriegt das vielleicht oft nicht so mit, weil das auch nicht immer so öffentlich ist. Aber da ist eine Menge in Bewegung. Und ich glaube, das ist ein richtig großer Segen. Und dann noch einen weiteren Punkt. So dieses ganze Stichwort Mission. Ich habe hier vorne mal dieses Bildchen, ich hoffe, man kann es überhaupt lesen, auch mit dieser Engelskala nennt die sich. Nicht, weil es darum geht, dass man Engel wird, sondern weil der Erfinder des ganzen Engel halt hieß mit Nachnamen. Aber ja, vielleicht ein bisschen klein, je nachdem. Aber im Endeffekt zeigt es so verschiedene Ideen, wie so ein Bekehrungsprozess abläuft. Natürlich ist es ein bisschen Schublade und Schwarz-Weiß, ganz klar. Das läuft sicher nicht immer so ab. Aber es zeigt uns eins, so diese Entscheidung für Jesus, dieser Weg in den Glauben, der ist meistens eine Sammlung von verschiedenen Schritten. Das ist nicht immer nur dieses eine Ding, der eine Tag, die eine Minute und dann war alles geregelt. In den allerseltensten Fällen funktioniert das Ganze so. Und wenn wir diesen Auftrag lesen, den Jesus an uns hat, Matthäus 28, ihr wisst schon, hin in alle Welt, predigen das Evangelium und so weiter, lehren, taufen und das Ganze, was dazugehört. Wie verstehen wir denn diesen Auftrag dann? Für mich war das oft immer so eine echte Herausforderung, weil ich bin von meiner Begabung her nicht der Wahnsinnsevangelist. Das ist einfach so. Ich tue mich da oft schwer damit. Ich brauche da oft viel zu lang und viel zu viel Gespräch und viel zu viel Vertrauen und was auch immer, bis ich da so richtig in Gang komme an manchen Punkten. Und ich glaube, meine primäre Begabung ist auch nicht unbedingt das Thema. Da gibt's andere Dinge, die da besser funktionieren. Und für mich war das immer eine Riesenbelastung, weil ich diesen Vers immer so gelesen habe und dachte, die Punkte, die da drin stehen, die solltest du alle irgendwie drauf haben. Hey, predigen, lehren, gut, das ging jetzt noch, aber taufen, zu Jünger machen, so viele Dinge, so vieles. Und ganz wenige Beispiele, wo es wirklich funktioniert hätte, wenn ich mal so zurückschaue. Viel zu wenige vielleicht. Und dann kommt so dieser Stress rein. Kennt ihr das auch als Christen? Du denkst so, hey, eigentlich wir sollten, aber wir tun es ja doch nicht. Und dann kommt das schlechte Gewissen ums Eck. Und irgendwann wird das Ganze total nervig und anstrengend. Und dann predigt hier vorne noch einer über Mission und wir müssen die Leute erreichen und so. Und du denkst, oh, nicht schon wieder. Ich habe keine Lust mehr drauf. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktionieren soll vielleicht. Aber was wäre, wenn man diesen Auftrag mal anders anschaut? Im Moment mache ich gerade mit jemand von uns in der Gemeinde per Zoom einen Grundlagenkurs. Wir treffen uns immer einmal die Woche, meistens nicht immer, aber oder alle paar Wochen. Und treffen uns dann per Zoom und machen da zusammen so ein Grundlagenseminar durch. Und das Interessante ist, ich hatte vorher eigentlich überhaupt keinen Kontakt zu ihm, bis diese Anfrage kam. Obwohl er bei uns auch in der Gemeinde war. Natürlich, wir haben uns ab und zu mal gesehen und so, aber jetzt nicht, dass wir wirklich uns gekannt hätten. Er kam zu uns in die Gemeinde über jemanden ganz anderes aus der Gemeinde. Der ist ihm irgendwann nachts an der Tankstelle begegnet. Sie kamen ins Gespräch, es ging ihnen beiden schlecht und das Resultat war, dass er bei uns in der Gemeinde gelandet ist. Total abgedrehte, völlig verrückte Geschichte. Absoluter Wahnsinn, was da passiert ist. Und dann kam er zu uns in die Gemeinde, war zwischenzeitlich noch in einer anderen Kleingruppe und jetzt mache ich mit ihm gerade den Grundlagenkurs und wer weiß, wie es weitergeht. Aber ich glaube, das zeigt eins. Das ist doch viel besser, das Ganze als Teamarbeit zu verstehen und zu sagen, hey, vielleicht hast du deine Gabe, deinen Schwerpunkt in diesem ganzen Gesamtplan. Vielleicht bist du richtig gut drin, zu neuen Leuten zu predigen. Hey, dann mach das doch. Und vielleicht ist es jetzt nicht gerade so deine Stärke, dieser ganze Glaubensgrundkurs und das Ganze. Vielleicht ist dir das alles schon viel zu kompliziert und du sagst, hey, das nervt doch nur, das dauert alles viel zu lang und so. Wir müssen doch die Leute erreichen, richtig? Ja, richtig, aber wir brauchen auch den Glaubensgrundkurs. Auch der ist wichtig. Aber warum sich da nicht aufteilen und zu sagen, jeder dient dort auch in seinen Gaben? Und auch das muss ja nicht absolut hundertprozentig einheitlich sein. Man kann ja immer mal wieder auch das andere ausprobieren, das ist ja auch richtig. Und es gibt immer wieder Situationen, wo Gott dich trotzdem reinstellt, obwohl wir vielleicht gar nicht dafür begabt sind. Und das ist dann auch richtig so. Aber was wäre, wenn wir auch da mehr Einheit in Vielfalt sehen, auch in diesem Auftrag? Und uns sagen, wir brauchen uns doch gegenseitig. Wir brauchen jeden Einzelnen, der sich daran mit seiner Gabe beteiligt. Und dann funktioniert das Ganze auch mit dieser Einheit in Vielfalt. Ja, wenn wir nochmal zum Schluss an dieses Babylon denken. Die wollten sich durch diese Stadt einen Namen machen, um in Einheit zu bleiben. Und wenn man es mal sich so genau überlegt, am Ende ging es dann eigentlich mehr um sie, um ihren Namen, den sie sich machen wollten. Und es war mit Sicherheit auch ein Teil des Problems. Und es ging weniger um Gott und um seinen Auftrag. Was wäre passiert, wenn sie Gott und seinen Auftrag in den Mittelpunkt gestellt hätten und sich vielleicht gesagt hätten, hey, wir verteilen uns auf dieser Erde und wir wissen, es gibt trotzdem was, was uns zusammenhält. Das ist nämlich dieser Gott und deshalb haben wir trotzdem eine Einheit. Auch in der ganzen Vielfalt, wenn wir uns hier verteilen auf diesem Planeten. Wer weiß, natürlich eine theoretische Geschichte. Aber wie sieht es für uns aus? Was ist denn möglich, wenn wir anfangen, von uns wegzuschauen? Vielleicht von unserem Namen, von unseren Ideen, von unseren Vorstellungen manchmal. Und was ist, wenn wir diesen Auftrag und diesen Gott in den Mittelpunkt stellen und dann anfangen, Einheit zu leben? Wenn wir das zum Punkt machen, der uns zusammenhält, zu unserem Turm sozusagen, der dann nicht in den Himmel reicht, aber mindestens bis ins Herz Gottes. Davon bin ich überzeugt. Und wir dürfen auch in Leonberg erleben, wie wir da immer mehr wachsen dürfen in diesen Dingen. Ein Beispiel vielleicht noch zum Schluss. Jetzt über den Sommer haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie es mit unseren Gottesdiensten in Leonberg weitergeht. Und wir haben auch eine ähnliche Situation wie ihr, dass der Platz irgendwie begrenzt ist und wir eigentlich zu wenig Leute reinkriegen. Und irgendwann im Sommer haben wir uns in einer Ältestenrunde gedacht, hey, wir fragen einfach mal bei der Landeskirche an, ob die uns eine Kirche haben, ein Kirchengebäude. Jetzt muss man natürlich wissen, wenn man uns als Gemeinde kennt, wir kamen ursprünglich hauptsächlich auch aus dieser Landeskirche raus. Über Jahre, Jahrzehnte war da massiver Streit und gar keine Beziehung. Wir waren das rote Tuch für die Landeskirche wahrscheinlich im ganzen Kirchenbezirk. Das war richtig schwierig. Und wir hatten so auch, sagen wir mal, manche Auseinandersetzungen. Bis dass mich ein Dekan mal mitten in unseren Flitterwochen angerufen hat damals, weil es ums Thema Taufe ging. Aber na gut, also es war nicht immer einfach, sagen wir es mal so. Aber wir haben gedacht, wir fragen einfach trotzdem mal. Die letzten Jahre ist da manches passiert in Leonberg, auch über die Evangelische Allianz und über andere Geschichten, über eine Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und so. Und wir haben gemerkt, da wächst eine Offenheit. Wir haben uns trotzdem nicht viel erwartet von dieser Anfrage und ich glaube, fast anderthalb Monate lang ist überhaupt nichts passiert und ich hatte es eigentlich schon abgehakt und habe gar nicht mehr drüber nachgedacht. Wir waren eigentlich schon auf der Suche nach ganz anderen Möglichkeiten, von denen es nicht viele gab. Und irgendwann erreicht mich dann eine E-Mail von unserem Dekan mit der Info, sie hätten es jetzt diskutiert im Kirchengemeinderat und sie hätten da eine Möglichkeit. Ergebnis war, wir dürfen jetzt Samstagabends Gottesdienste machen, in einer richtig schönen, großen Kirche mitten in Leonberg. Da kriegen wir bis zu 100 Leute rein mit Abstand. Und das ist für uns natürlich optimal, auch wenn natürlich Samstagabend sicher nicht so viele kommen im Moment. Klar, da sind wir noch sehr am Arbeiten dran. Aber wir haben unheimlich viel Platz. Und es ist eine ganz tolle Möglichkeit für uns. Und das Allerbeste ist, das Ding ist 5 Minuten zu Fuß von unseren Gemeinderäumen weg. Die können wir dann auch noch ein Stück weit mitnutzen. Das ist genau in dem Viertel in Leonberg, wo wir auch als Gemeinde drin sind. Und interessant war auch, mittlerweile sind es 3 verschiedene Gemeinden, die am selben Wochenende Gottesdienst in dieser einen Kirche machen. Das eine ist die Landeskirche, das andere ist, sagen wir mal, noch eine zweite Freikirche und wir. Wir nutzen eine gemeinsame Technik. Wir arbeiten da mittlerweile richtig zusammen. Es ging sogar so weit, dass wir mittlerweile sogar die Kirchenglocken läuten vor unserem Gottesdienst. Ganz neue Jobs sind völlig ungewohnt für uns. Wir hätten auch nie gedacht, dass das irgendwann mal möglich wird. Aber es ist interessant. Aber wie hieß es, wenn schon Gottesdienst, dann aber richtig. War so die Idee. Wir haben gedacht, warum nicht? Ist mal was Neues. Statt Countdown gibt es bei uns Glockenläuten. Zurück in die Zukunft oder so, nee, wie auch immer. Aber es zeigt, dass so vieles möglich ist in dieser Zeit und in dieser Krise. Und sicher, da gibt es trotzdem noch manche Unterschiede zwischen uns. Und wir sehen das Thema Taufe immer noch verschieden und auch andere Themen. Kein Punkt. Aber wir rücken zusammen mitten in der Krise. Und ich glaube, das brauchen wir. Und ich weiß auch von euch hier aus Calw, wenn ich an die Klosterzeit und an andere Projekte denke, hey, da ist schon so viel hier auch passiert und es ist so ein Segen. Und bleibt da dran. Lasst uns da weitermachen in diese Richtung. Weil ich glaube, das ist eines von den Dingen, die wir aus dieser Krise als Christen mitnehmen dürfen. Dass es jetzt dran ist, dass wir diese Einheit leben. Und dass wir da Mauern niederreißen, die es vielleicht immer noch zwischen verschiedenen Kirchen gibt. Die vielleicht immer noch schwierig sind. Aber was ist möglich, wenn wir da die Dinge in Bewegung bringen? Und es braucht manches an Aufwand, das braucht auch manches an Gesprächen, das braucht eine Menge Vertrauen. Aber da können wir damit anfangen. Wie sieht es für uns persönlich aus, wenn wir auch so an diese Aufträge Gottes, an Gottes Projekte denken? Wo sind wir da in Einheit mit diesen Projekten? Oder wo sind da vielleicht bei dir eher auch so diese Fragezeichen und du denkst, oh je, das ist doch, da zerstreuen wir uns ja. Da passiert ja was ganz anderes, vielleicht Dinge, die ich gar nicht so will, die mir gar nicht gefallen, die vielleicht auch gar nicht meiner Begabung entsprechen.